Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Folge 540 des Audiocasts zu CC2TV. Ich freue mich, wenn Sie heute wieder dabei sind. Das sind Sie ja, sonst würden Sie ja nicht hören, auch wenn Sie das morgen oder sonst wann hören. Und ich auch denke, dass wir mal über ein Thema sprechen müssten, was die Welt bewegt hat und bewegt. Was das ist, kommt gleich. Zuerst die Problematik, die sich mir im Moment stellt. Nach meiner Augen-OP ist das alles nicht so, wie es sein sollte. Im Moment bin ich König. Der Volksmund sagt ja, unter den Blinden ist der einäugige König. Aber es besteht noch Hoffnung. Ich muss wieder zum Arzt morgen und diese Woche mehrfach. Und dann müssen wir mal sehen, was da zu machen ist, woran es liegt. Aber es ist nicht so, dass dieser Schaden wohl sich irgendwie manifestieren würde, sondern die Ärzte machen mir viel Hoffnung. Und die wissen, wenn sie mich beschummeln, dann gibt's was Saures. So, also von der Seite her habe ich im Moment ein bisschen Probleme zu lesen und mich zu konzentrieren. Sind natürlich auch massive Kopfschmerzen dabei und das dämpft auch die Lust etwas. Die Lust zu lesen meine ich damit. Ja, wir haben in dieser Woche dennoch zwei Fernsehsendungen aufgezeichnet. Wir haben einige Verbesserungen im Studio gemacht. Und es sind auch einige Vorschläge gekommen, auch einige sehr merkwürdige Vorschläge. Ich versuche zu erinnern, ob denn nun, Matratzen an den Wänden wären und Bettlaken an der Decke hingen. Also Kinders, nur mal ganz ehrlich, ich baue keine Notunterkunft, sondern ein Studio. Und wenn eventuell da noch am Ton etwas zu bemängeln ist, dann wird das auf professionelle Art und Weise gelöst, dieses Problem, und nicht mit solchen Methoden. Denn gut, ich weiß, es gibt auch Leute, die machen ihren Audiocast im Kleiderschrank, wenn der voll hängt, und bekommen da einen vernünftigen Klang raus. Nur eine Fernsehsendung aus dem Kleiderschrank wäre vielleicht ein wenig albern. Also, diese Richtung. Ja, und wenn jemand zu viel Hall hört, ich habe mit verschiedenen Leuten reingehört, also es ist wohl ein ganz geringer Raumhallanteil dabei, bedingt durch eine sehr glatte, harte Oberfläche bei Sachen, wenn ich gegen die Tischplatte spreche. Aber so Raumhall kann auch an zu großen Gehörgängen liegen. Sollte man in Erwägung ziehen. So, die professionellen Tipps, die habe ich natürlich alle umgesetzt, soweit es möglich war. Auch zum Ton, TV2.0 hat ja da explizit noch erklärt, was mir nicht klar war. Ist mir immer noch nicht klar. Ich weiß zwar jetzt, was ich machen muss. Vielen Dank dafür. Aber die ganze Sache ist doch relativ kompliziert. Also, vielen Dank an diesen Fachmann, der da immer wieder mithilft. Vielen Dank an die anderen, die viele Tipps gegeben haben. Wir haben jetzt einige Sachen umgesetzt, die uns auch selbst nicht gefallen haben in den ersten beiden Fernsehsendungen. Und ich denke, ich hoffe, dass wir die meisten Mängel abgestellt haben. Denn besser werden ist ja gut, aber wenn ich mir vorstelle, ich könnte irgendwann nicht mehr besser werden, das wäre gar nicht gut. Da würde ich aufhören. Nee. Also nicht alles auf einmal, Schritt für Schritt und dann sehen wir mal weiter. Wenn irgendwelche Dinge da sind und irgendwelche Fachleute sagen, pass auf, das kannst du so besser machen oder wir haben das so gelöst oder da macht man es so, jederzeit gern. Ich habe ein offenes Ohr und bald auch wieder offene Augen dafür. So. Habe ich noch was zu meckern? Nee, eigentlich nicht. Ach ja, Kinder, macht euch keine Sorgen. Nur weil ich irgendwelche Mecker-Mails oder sonst was bekomme, verliere ich weder die Lust noch sonst was. Lust verliere ich nur durch diese blöden Medikamente, die alles durcheinander bringen bei mir. Naja, okay, vergessen wir das. Das ist ein ganz anderes Thema und wir haben hier keine Gesundheitssendung und ich will auch gar nicht so viel darüber sprechen, sondern ich spreche über das wichtige Thema, was ich anfangs schon angedeutet habe und das heißt Linux. Linux ist in der vergangenen Woche 25 Jahre alt geworden und ich würde ganz gerne mal einen kleinen Rückblick machen, soweit es die Erinnerung erlaubt. Denn so viel lesen kann ich dazu nicht und ich habe auch gar nicht so eine richtige Geschichte zu Linux gefunden, sondern nur Fragmente, die ich auch wiederum nur angelesen habe. Und deswegen erzähle ich einfach das, was ich am liebsten mache, frei Schnauze. Richard Stallman hat 1983 das GNU-Projekt ins Leben gerufen. Er wollte ein Unix-ähnliches, POSIX-kompatibles Betriebssystem damit aufbauen, ein freies Betriebssystem. Und bereits 2 Jahre später hat er die FSF, die Free Software Foundation, gegründet. Die war übrigens auch immer auf der Hannover Messe und später auf der CeBIT. Die hatten ihren Stand. Und ich bin immer da gewesen, aber es war mir eigentlich zu kompliziert, was sie mir erzählt haben. Die haben also wirklich tief drin gesteckt, diese Jungs. Er hat übrigens auch, beziehungsweise die Free Software von denen, muss man sagen, er war es nicht allein, die GPL entwickelt, die GNU Public License, diese Lizenzen, mit denen diese ganzen Sachen ins Netz gestellt und veröffentlicht werden. Und damit konnte man dann Software frei verbreiten unter dieser GPL, unter dieser GNU, dieser Public License. Ja, und das Ganze hat man dann eigentlich ziemlich platt später einfach nur als Open Source weiterverbreitet. Aber es basiert im Grunde genommen auf den Ideen und auf dem Start von Richard Stallman. Diese GNU-Software, die hat sich dann sehr schnell verbreitet, denn eine freie Software in dieser Art gab es vorher ja noch gar nicht. Und es haben dann unter diesen GNU-Lizenzen viele Leute mitgearbeitet, eigene Programme entwickelt, sodass man sehr, sehr schnell, ja, schnell heißt dann ein paar Jahre, es war wohl so um 1990 herum, ein Betriebssystem, sagen wir mal, das gesamte Drumherum um ein Betriebssystem fertig hatte. Was fehlte, war eigentlich der Kernel, der eigentliche Kern des Betriebssystems. Ja, und da gab es eine Entwicklung, die heute noch weiterläuft, aber bis heute nicht fertig geworden ist, und zwar GNU Hurd. Das ist ein Projekt, mit dem sollte ein Mikrokernel entwickelt werden. Und dieses Projekt, es läuft, aber es gibt immer wieder neue Probleme und es läuft langsam und es schleppt sich alles hin und so weiter. Und mittlerweile hat aber Linux ja selbst so viel an Bedeutung gewonnen, dass GNU Hurd eigentlich irgendwo verschwunden ist. Ab und zu lese ich mal wieder irgendetwas darüber, aber ob es jemals fertig wird, weiß ich nicht. Das war so ein bisschen die Vorgeschichte. Kommen wir mal zu Linus. Linus Torvalds. Er ist in Helsinki, in Finnland, ich glaube auch in Helsinki geboren und hat 1991 mit der Entwicklung von Linux begonnen. Wobei er das gar nicht Linux genannt hat am Anfang, weil er ja Linus mit Vornamen hieß, war ihm das ja irgendwie so ein bisschen zu angeberig und deswegen hat er sein Betriebssystem, die Anfänge davon jedenfalls, Freaks genannt. Also Freak, weiß wohl jeder, was das ist, so ein bisschen verrückter in der Richtung. Und ein X hinten dran, wie man das damals um die Zeit herum gemacht hat, dass man viele Dinge mit einem X hinten dran verziert hat. Ja, und dieses kleine Programm, was das eigentlich war, damit wollte er irgendetwas schaffen, weil Unix war zu teuer. Das konnte sich ein Student damals nicht leisten. Aber er wollte etwas, mit dem er selbst Unix-ähnlich arbeiten konnte. es war auch von Anfang an eigentlich nur so eine Art Terminal-Emulation, dass er auf die Unix-Server zugreifen konnte, die irgendwo in der Uni rumstanden. Und dieses Programm, na, das hat er ziemlich hardwarenah geschrieben, das war also auf die damaligen Prozessoren, die 386er, genagelt und lief auch auf keinen anderen. Gut, andere Prozessoren hatten damals auch keine so großartige Bedeutung. Und ja, das lief also auf seinem Rechner, auf dem 80386 und auf den Nachfolgern natürlich auch, auf dem i386 und so weiter. Also er hat ein Programm geschrieben, begonnen für sich selbst etwas zu schreiben, hat gemerkt, dass es doch auf Interesse seiner Kommilitonen gestoßen ist und hat dann am 25. August 1991 angekündigt, dass die Gruppe, wie hieß sie im Moment, comp.os.minix, dass er ein solches System zur Verfügung stellt, online stellt und dass sich das jeder laden kann und mithelfen kann und Ideen dazu beitragen kann. Ja, dieser Linus Torvalds, der sein Freaks entwickelt und veröffentlicht hat, der hat also dann sehr schnell diese Freaks, diese freie Software, weiterentwickelt, immer weiterentwickelt, immer mächtiger gemacht. Die Programmierung des Kernels, der ja für ein Betriebssystem notwendig ist, da hat er nur etwa ein halbes Jahr gebraucht. Und danach hat er die ganzen Dateien, die drumherum notwendig sind, einfach angebunden und schon lief sein kleines Betriebssystem, was aber nicht viel konnte, muss man schon sagen. Und deswegen hat er dann gesagt, ihr könnt alle mitarbeiten, macht Verbesserungsvorschläge, macht programmiert selbst und was auch immer. Schiebt eure Ideen, eure Programme, eure alles, was ihr habt, auf den FTP-Server von der University of Technology in Helsinki. HUT, H-U-T ist das. Und er hat sich das dann runtergeholt und hat sich das angesehen und hat das bewertet und hat es dann in sein Freaks eingebaut. Dieser Serververantwortliche an der Uni, das war der Ari Lemke, der hat den Namen Freaks nicht gut gefunden und hat gesagt, nee, das hat der Linus Torvalds gemacht. Also, wenn ein X hinten dran haben will, ist das ja in Ordnung. Aber ich nenne das Linu, nicht Linus, sondern Linu und dann das X hinten dran. So, und der ist dann eigentlich verantwortlich, dass unser heutiges Linux Linux heißt und nicht Freaks. Ich glaube, es klingt doch irgendwie besser. Ja, und am Anfang hat sich wohl Linus Torvalds da ein bisschen gesträubt dagegen, aber irgendwann hat er dann gesagt, na gut, wenn ihr wollt, dann macht das doch einfach, wie ihr wollt und lasst mir meine Ruhe. Es war also nicht geplant, dass der Name Linux für dieses heutige Betriebssystem von ihm so in die Welt gesetzt werden sollte. Jetzt war das ja irgendwie so eine offene Geschichte. Viele konnten mithelfen, viele konnten da mitarbeiten. Und diese Lizenz, die dann da notwendig war, eine Open-Source-Lizenz, das, was ich eingangs sagte, die hat er dann herausgegeben und hat das gesamte Projekt unter die GPL gestellt. Und damit war Linux ab der Version 0.0.15 vollständig und komplett frei. So, und erst diese geniale Idee, ein Betriebssystem von Anfang an frei zur Verfügung zu stellen, die hat es möglich gemacht, dass so viele Leute mitgearbeitet haben und dass dieses System so schnell gewachsen ist. Die Gemeinschaft der Linuxer, die ist quasi explodiert. Aus diesem Urkernel ist dann eben schnell etwas geworden, was durchaus anderen Betriebssystemen, naja, vielleicht nicht Konkurrenz machen konnte, aber zumindest schon ein bisschen das Wasser reichen konnte. Die erste richtige Linux-Version, das war die 0.02, die kam am 5. Oktober 1991 heraus. Und die wurde genauso von Linus Benedict, heißt der, mit Cäsar Torvalds freigegeben, wie alles andere vorher auch. Und dann dauerte es allerdings fast 3 Jahre oder gut 2,5 Jahre, bis alle Komponenten im Kernel so stabil liefen, dass Linux in der Version 1.0 das Licht der Welt erblickte. Also ein denkwürdiges Datum, es war irgendwann um Ostern herum, meine ich zu wissen, 1994. Die Quelltexte standen auch offen zur Verfügung, unter der GPL natürlich. Und der Kernel, der war netzwerkfähig. Ab der Version Linux 1.0 war der Kernel selbst netzwerkfähig. So, und dieses Projekt wurde jetzt natürlich weitergeführt, denn umso leistungsfähiger das Ding wurde, umso mehr Leute hatten Interesse daran, umso mehr haben mitgearbeitet. Die nächste Schritt, das war die 1.2er-Reihe, die kam dann 1995, also ein Jahr später, fast genau ein Jahr später auf den Markt. 1996 kam die Version 2.0. Und das war wieder ein großer Schritt, denn ab der Version 2.0 konnte der Kernel mehrere Prozesse gleichzeitig bedienen. Ja, für den normalen Benutzer war das natürlich immer noch nichts, denn man musste auf der Kommandozeile kryptische Befehle eingeben und musste alles von Hand machen. Es gab keine grafische Benutzeroberfläche. Und es war also etwas für Freaks ohne X. Und diese Entwicklung ging Schritt für Schritt immer weiter. Es kamen in jeder neuen Version neue Sachen dazu. Das meiste war so weit getestet, dass man es wirklich als stabil bezeichnen konnte. Und nun ist das Projekt so groß geworden, dass Linus das nicht mehr allein machen konnte. Und deswegen hat er sich Mitstreiter gesucht. Da war der Marcello Torsatti, dann war der Alan Cox. Das waren somit die Bekannten. Der Cox hat übrigens die Kernelreihe 2.2 betreut, während Marcello Torsatti sich dann später ab der Version 2.4, glaube ich, mit seinem Kollegen Morton, Morton, die Entwicklung weiter beobachtet hat und weiter gesteuert hat, muss man eigentlich sagen. Im Dezember, ich glaube, das war immer der 18. bei denen, warum auch immer, 2003, da wurde dann die 2.6er-Version des Kernels als stabile Version vorgestellt. Ja, dieser Erfolg, den Linux hatte, das kam ja so irgendwo aus dem Nichts heraus. Es entstand ein Betriebssystem, was sich keiner überlegt hat, was keiner ernst genommen hat. Das war schon irgendwie ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Etwas neben dem großen Microsoft, was da kam, neben dem großen Unix, was da seit ewigen Zeiten bestand, neben dem Betriebssystem der Großrechner von IBM und so weiter. Und da kam jetzt irgend so ein Fuzzi, da kamen so ein paar Hobbyisten, die haben ein Betriebssystem gebaut und das lief, aber haben natürlich keinen großen Marktanteil gehabt. Das ging dann erst los, als KDE und GNOME mit ihren grafischen Benutzeroberflächen kamen. Dass man also tatsächlich nicht mehr nur auf der Kommandozeile irgendwelche kryptischen Befehle eingeben musste, sondern so wie die Leute das mittlerweile, muss man sagen, von Windows gewohnt waren oder natürlich auch macOS, diese einfache Hin- und Herschieberei mit der Maus- und Klickerei sowas hat. Das war so eine Art Nicht-Kopie. Wie sagt man dazu, wenn man etwas nachmacht, aber es selbst erfindet? Ich weiß es gar nicht. Nach, Bildung. Nach der grafischen Benutzeroberfläche kam dann Wiene, und beziehungsweise Wiene X, also für die grafische Benutzeroberfläche. Und damit konnte man diese x86-Prozesse, diese prozessorbasierten Programme, die eigentlich für Windows geschrieben waren, auch unter Linux laufen lassen. Das war natürlich wieder so eine Geschichte, da musste man so unendlich viele Parameter einstellen, dass es nicht für jeden einfach war, irgendein Windows-Programm tatsächlich laufen zu lassen. Und auch diese Geschichten, naja, die waren so ein bisschen, ich möchte fast sagen, krank. Es gab also da nicht so viel einfache, schöne Sachen, wo man einfach gesagt hat, ich klicke das Windows-Programm unter Linux an und es läuft. Heute ist es bei manchen Anwendungen so, muss ich sagen. Da hat sich also viel, viel getan. In der Zwischenzeit hatte sich aber die OSDL, die Open Source Development Lab, gegründet im Jahr 2000 etwa. Und das war eine gemeinnützige Organisation, die unabhängig von irgendwelchen anderen Unternehmen war. Die wurde nur dazu gegründet, Linux für den Einsatz im Großrechnerbereich, in Daten, in Rechenzentren und im Carrier-Bereich so weit anzupassen und zu verbessern, dass sie dort als System laufen konnten. Linus Torvald hat dann mittlerweile eine Arbeitsstelle bei dieser Organisation bekommen und arbeitet dann, wurde auch von dieser Organisation bezahlt, obwohl sie unabhängig war, obwohl er der geistige Vater war. Aber es gab eben sehr merkwürdige Verflechtungen, aber alle mussten leben, alle mussten Geld verdienen. Und eine solche gemeinnützige Organisation hatte also die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass die Leute, die das Linux-Projekt weiter angetrieben haben, dann auch finanziell an einigermaßen Auskommen hatte. So, und dann konnten er und der Morten, der André Morten, ja, André heißt er, jetzt ist mir wieder eingefallen, sich wirklich den ganzen Tag darum kümmern, da sie bezahlt wurden und brauchten sich nicht mehr irgendwie mit Spenden und mit Firmen herumzuschlagen und bitte, bitte zu machen. Ja, und das war so ein weiterer Schritt. Da war noch der andere André, der Tannenbaum. Der hat sich also am Anfang wirklich mächtige Duelle geliefert mit Linus Torvalds, da er Linux als ein System angesehen hat, das keine Zukunft hat. Und zwar von der Struktur her. Denn Tannenbaum hatte da ein monolithisches System gesehen in dem Linux, was ja eigentlich gar nicht so wirklich war. Und er war eher dafür, dass man da aus vielen kleinen Bröckchen ein Betriebssystem zusammenbaut. Irgendwann haben sie sich geeinigt und er hat dann später mit Linus Torvald zusammengearbeitet. Microsoft hat irgendwann gemerkt, da tut sich etwas. Und hat auch überlegt, es könnte ja nun sein, dass wir irgendwann einmal von Linux ja so ein bisschen Marktanteile abgejagt bekommen. Und sie sind also wach geworden. Spätestens ab dem Kernel 2.2, der ist Anfang 1999 erschienen, der lief dann ja vernünftig auf SMP-Maschinen und konnte bis zu 4 Prozessoren bedienen. Spätestens ab dem Zeitpunkt hat Microsoft gemerkt, es passiert irgendetwas. Die können also das Gleiche, was wir, vielleicht in einigen Punkten sogar mehr. Die haben damals schon IPv6 unterstützt, 1999, hatten einen Firewall-Code, der sehr leistungsfähig war. Da wusste Microsoft vielleicht gerade mal, wie Firewall geschrieben wurde. Im Betriebssystem meine ich jetzt natürlich. Aber das war es nun mal nicht. Die kommerzielle Unix-Ausrichtung konnte von Linux damals noch nicht erreicht werden. Aber sie kamen immer näher. So, und 2001 hat Microsoft angefangen, aktiv gegen Linux zu arbeiten. Ich kann mich erinnern an irgendwelche schwachsinnigen Bilder, einen Pinguin, der dann mit Hörnern oder mit Rüssel oder sowas rumlief, mit allen möglichen schwachsinnigen Kommentaren. Ich fand das damals irgendwie, irgendwo unter aller Würde. Ein so solides, großes, mächtiges Unternehmen, dass die sich herablassen auf so eine miese, ich pinkel in dein Förmchen Strategie. Aber was soll's? Es hat ihnen ja nichts genutzt, im Gegenteil. Die Linuxer, die haben sich dadurch noch enger zusammengetan. Die grafische Oberfläche, die über diese traditionelle X11-Geschichte dieser Fenstermanager hinausging, der damals aber schon viel mehr konnte als Microsoft. Denn ich konnte quasi live die Auflösung horizontal, vertikal, Punktauflösung und so weiter live auf dem Bildschirm verändern und konnte sofort sehen, was die Sache ist und musste nicht wie bei Windows jedes Mal neu starten. Das war damals fürchterlich. Ja, und dann kamen die ersten richtigen Anwendungen. Star Office zum Beispiel. Die haben ihr Programm für Linux portiert. Netscape, der Navigator, auch der kam für Linux. Oracle hat Informix portiert und es waren noch irgendwelche anderen Sachen. Es wurde die erste Beowulf-Cluster aufgebaut aus 68 Alpha-Rechnern. 1998 war das, glaube ich, sogar schon. Und damit schaffte es dieser Cluster, der von Linux betrieben wurde, von angetrieben wurde, in die Top 500-Liste der schnellsten Rechner der Welt. So, und wo sind wir heute? Naja, Linux läuft auf über 80% aller Superrechner auf dieser Welt. 80%. Ja, Linus Torvald hat dann irgendwie Auszeichnungen bekommen oder sonstige Sachen. Die Welt ist aufmerksam geworden. Hardwarehersteller wie Hewlett Packard und Dell haben Linux-Server angekündigt und haben die natürlich auch auf den Markt gebracht. Und Microsoft hat noch tiefer in die große Hammerkiste gegriffen und hat damals sogenannte Halloween-Papiere veröffentlicht. Das heißt, die haben also sich ernsthaft auseinandergesetzt und versucht, eine Strategie zu finden, wie sie auf Linux reagieren könnten. Aber offensichtlich haben sie es nicht geschafft. Sie haben dann die berüchtigte Minecraft-Studie herausgegeben. Die haben sie zwar selbst bezahlt, aber da drin wurde dann in der von Microsoft bezahlten Studie in vielen Beispielen gezeigt, wie schlecht Linux ist gegenüber ihren eigenen Betriebssystemen. Ja, das alles hat aber nichts gebracht. IBM hat eine große Linux-Initiative gestartet zur CeBIT 1999. Und da kamen dann, die ganz Großen auch, die Linux-Portierung auf den IBM-Großrechner, das war damals so ein S93 zum Beispiel, das war ein riesiger Schritt. Jetzt war ein ernsthafter Hardware-Anbieter, der hat seine Produkte für Linux geöffnet. Das war wirklich eine Sensation. Und ja, Linux wurde dann auch von IBM Mainframes und von dem Vertrieb B&M umworben. Die haben Werbung auf Straßen sprühen lassen, so eine Art Graffitis mit so Kreisen. Peace, Love and Linux war schon merkwürdig. Also wirklich so ein bisschen alles noch Sandkasten. Ja, aber Microsoft hatte angefangen, die anderen machen mit, warum auch nicht, war lustig. SCO zum Beispiel. Ja, ob ich das so noch alles zusammenkriege, weiß ich nicht. Aber SCO hat quasi sein Geschäftsmodell verändert, nachdem sie also in ihrem ursprünglichen Modell nicht mehr so wirklich zurechtkamen, haben sich darauf verlagert, die ganze Welt zu verklagen, dass sie Urheberrechte haben an allen möglichen Sachen, die in Linux verbaut, verarbeitet worden sind. Und IBM wurde verklagt, weil sie diese Sachen unterstützen, weil sie die Entwicklung von Linux gefördert haben. Auch deswegen sind sie verklagt worden. Und es gab unglaublich viel Unsinn in dieser und auf dieser Welt. Gut, SEO ist ja heute irgendwo verschwunden. Ich glaube, die klagen aber immer noch. Ja, von 2003 an haben die damals angefangen, IBM auf, ich glaube, es war 1 Milliarde US-Dollar Schadenersatz zu verklagen. Und weil eben dadurch, dass IBM Linux unterstützt hat, geistiges Eigentum von SCO gestohlen oder beschädigt worden ist und so weiter. Ja, alles irgendwie aus ein paar Zeilen entstanden, weil einer gesagt hat, ich habe kein Geld mehr, Unix zu kaufen, ich mache mir ein eigenes. Und dadurch, dass es offen war, dadurch, dass es frei war, dass es unter der GNU stand, dass die GPL, also die Lizenzen, vorgesehen haben, dass jeder mithelfen kann, dass jeder das sich ansehen kann, jeder selbst programmieren kann und so weiter. Natürlich lief alles zusammen über viele Helfer und Vorfilter zu Linus Torvalds. Und irgendwie muss ja da in die Richtung drin sein. Aber das, was Linus Torvalds, nachdem die ersten Erfolge ja kamen, sich gedacht hat, dass er irgendwann einmal ein Betriebssystem schaffen würde oder geschaffen hätte, welches die Welt verändert, die Welt dominiert. Das ist ihm in dem Bereich, den er sich gedacht hat, nicht gelungen. Denn es ist nur im Bereich Server, Rechenzentrum gelungen. Es ist im Bereich von vielen Embedded Linux-Geräten gelungen. Also ein Punkt, den habe ich so gar nicht angesprochen. Es kamen also eine ganze Menge Firmen auf den Markt, die auf den Linux-Karren aufgesprungen sind. Unter anderem wurde dann auch ein Embedded Linux entwickelt, welches zum Beispiel in ganz vielen Routern läuft, in ganz vieler irgendeiner Hardware, die wir haben, wo wir es gar nicht wissen. Und letztendlich auch in unseren Mobiltelefonen, denn diese ganze Android-Geschichte basiert ja auf Linux. Und viele Anbieter von diesen Mobiltelefonen mit Android-Betriebssystem zahlen an Linux, die Organisation, da gibt es auch so diese Vermarkter und dieser ganze Kram, Lizenzgebühren. So, und wenn wir uns überlegen, das ist die eigentliche Revolution. Eine Revolution, naja, eine Entwicklung, die dazu geführt hat, dass ein Betriebssystem die Welt doch dominiert. Nicht in dem Bereich, in dem der Linus Torvalds das sich vorgestellt hat. Da ist immer noch Windows mit einem riesigen Vorsprung vor allen anderen. Und aber irgendwo in der Größenordnung wie Apple sind sie so ungefähr. Es kann sein, dass der eine mal 3% mehr, mal 3% weniger hat. Aber Apple ist ja nun auch eine Sondernummer. Und naja, ganz so weit weg sind die ja auch nicht davon. Die setzen ja auch auf Unix auf. Und es sind ja auch einige Aspekte von Linux mit, die auf oder unter Apple laufen. Also ist diese Welt gespalten. Auf und unter dem Schreibtisch, da läuft in der Hauptsache Microsoft Windows und in allen anderen Sachen, im Großrechner und im Kleinrechner, läuft irgendwie irgendwo Linux. Linus Torvalds, wir haben uns auf der CeBIT getroffen, wir haben uns zusammengesetzt, wir waren abends in der, ich weiß nicht mehr, wie diese Gaststätte hieß. Es war ein schöner Abend und es waren Einblicke in einen Menschen, der nicht arrogant ist, der besessen ist von einer Idee, der in seinen Gedanken eine Struktur hat, die ich bei keinem anderen Menschen bisher gefunden habe. Herzlichen Glückwunsch zu diesen ersten 25 Jahren und ich hoffe, in 25 Jahren, ob ich das erlebe, weiß ich nicht, aber du bestimmt, wird dein Wunsch und dein Ziel da sein, dass wir ein offenes und freies Betriebssystem auf all unseren Computern haben und kein Zwangsbetriebssystem mehr und kein geschlossenes System mehr. Das ist das, was ich mir und dir und uns allen wünsche. Ich drücke ganz fest die Daumen, jetzt mit beiden Händen sogar, sage nochmal herzlichen Glückwunsch nach Finnland und mal sehen, wenn ich es schaffe, nächstes Jahr komme ich nochmal da hoch. So, ein Thema, bei dem ich nicht viel lesen musste, weil ich die meisten Sachen davon ja selbst erlebt habe und es kommt eben mehr oder weniger einfach aus dem Kopf heraus. Kann sein, dass das eine ein bisschen verbrämt ist, es kann sein, dass das eine ein bisschen subjektiv ist, aber die Geschichte, die Daten, die sind einfach nur da und ich bin froh, dass es Linux gibt und ich bin froh, dass ich seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, aber über 10 Jahren kein Windows mehr habe. Ich habe mich lange genug damit herumgequält. Ich muss sagen, natürlich quält mich auch manchmal Linux. Das ist klar. Aber insgesamt bin ich vollkommen frei. Ich habe kein Zwangsupdate. Ich habe keine Probleme, irgendwelche Geräte anzuschließen. Die Linux-Gemeinschaft ist so groß und so effizient, dass man nahezu für alle auch exotischen Hardware irgendwo von irgendjemand einen Treiber bekommt. Alles offen, alles frei. Die ganze Bürosoftware, das komplette Office-Paket ist frei, kostenlos. Das braucht keiner zu klauen, wenn er es haben will, sondern er lädt es einfach. Es ist kompatibel zu allen anderen Formaten und natürlich auch zu Microsoft-Formaten, die ja immer noch nicht sich dem Weltstandard so angeschlossen haben. Ich kann alles aus Microsoft Office lesen, kann alles wieder in Microsoft Office Formaten schreiben, in allen unterschiedlichen, vom ersten bis zum letzten, wie ich will. Und es kostet mich keinen Pfennig. Eine Weltrevolution, die noch zu wenig Beachtung gefunden hat, die noch zu unterrepräsentiert ist auf der Hardware, die wir haben. Eine Freiheit, die aber auch etwas mehr Ansprüche an denjenigen stellt, der damit arbeitet. Nicht bei der Installation, sondern da lade ich mir irgendeine Live-Installation aus dem Internet frei herunter, auf einen bootfähigen USB-Stick, steckt den rein, so, und dann installiert sich das System. Und dann lädt er nochmal, was weiß ich, 100 MB oder sowas aus dem Internet nach. Und dann muss ich mir überlegen, was ich für Programme haben will. Aber ich bin in 3-4 Stunden mit einer komplett neu aufgesetzten Maschine, mit einer Installation fertig. Wer kann das bei Windows 10? Gut, Microsoft wird die Zeitmaschine erfinden müssen. Also, ja, ich denke, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick geben in die Geschichte von Linux. Von einem Studenten, der damals gerade mal um die 20 Jahre herum war, als er die Idee hatte, etwas in die Welt zu setzen. Und der Erfolg, der letztendlich darauf fußt, dass er es frei gemacht hat. Offen, frei, ehrlich, für alle kostenlos. Jo, das war's. So, das ist für sich auch kostenlos. Und ja, da gab's noch einige Spender oder Nicht-Spender oder möchte gern Spender oder die haben gesagt, sag doch mal, wie denn das so mit dem Spendenstand aussieht. Ja, so großartig verändert hat es sich nicht. Es sind, nachdem ich die finale Summe genannt habe von 21.384,37, hat sich eingebrannt im Kopf, ist noch einiges dazugekommen, aber nichts Großartiges. Das heißt, alles, was wir jetzt an Anschaffungen noch gebraucht haben und noch weiter brauchen, muss ich sehen, dass ich das irgendwie selbst finanziere, aber es wird sehr, sehr eng und sehr, sehr knapp. Deswegen sollte noch jemand spenden wollen, jederzeit gern. Ich freue mich. Und auf der Homepage, ach ja, da habe ich wieder einen Scheiß erzählt, in der Fernsehsendung. Ich stehe vor der Kamera, stelle mir einen Bildschirm vor, durch den ich hindurch sehe und den Zuschauer sehe und sage ihm, links, links ist das Konto, ganz oben links. Gut, von hinten gesehen, von hinter der Mattscheibe war es auch richtig. Aber da der Zuschauer von vorn guckt, ist es natürlich ganz oben rechts. Also wer nicht die ganze Breite unserer Homepage auf seinem Bildschirm darstellt, der kann einfach seinen Bildschirm nach links scrollen und dann sieht er ganz oben rechts die Konten. Und ich würde mich freuen, wenn da ab und zu wieder etwas kommt, denn ich muss immer versuchen, das irgendwie zu begründen, dass ich wieder was von unserem Privatgeld in dieses Projekt Computer Club 2 und CC2 TV gesteckt habe. Aber ein schlechtes Gewissen habe ich nicht dabei. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Schauen Sie in den Shop hinein. Auch da hilft uns jeder gekaufte Bitty, jedes gekaufte Hemd, alles, was Sie sonst noch dort anschaffen. Und Weihnachten kommt ja bald, also man muss ja vorarbeiten. Wünsche Ihnen alles Gute. Und wenn ich denn die Sache richtig sehe, dann werden Sie uns am nächsten Montag wieder hören. Sehen am Sonntag auf jeden Fall, denn die Sache ist fertig. Nur unser Kobold, der muss noch die Sache schneiden und konvertieren und hochladen. Aber das macht er. Der sieht ja besser als ich. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.